Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Saleski. Ich oute mich hier jetzt. Wenn mein Hals komisch kratzt oder mein Knie ungewöhnlich knarrt, dann gehe ich nicht gleich zum Arzt, sondern ich google. Ich gehöre definitiv zu diesen hypochondrisch angehauchten Medizinkrankheits-Selbstdiagnose-Googlern.
Ich halte die Gier nach medizinischen Informationen für eine Art pathologisches Symptom. Wer krank ist, befragt Dr. Internet. Eine Prise Emotion würzt einen Beitrag, macht ihn hoffentlich unwiderstehlich. Angst ist ansteckend. Das ist für die Auflage günstig. Denn nichts lässt sich medial besser bewirtschaften als ein kollektives Panikgefühl. Aber wie viel Bange machen ist erlaubt und zu welchem Zweck? Für ängstliche Naturen sind Medizininfos ein wenig wie Pralinen. Wenn man einmal damit anfängt, kann man schwer davon lassen und hinterher ist einem schlecht.
Das Spektrum des Gesundheitsgoogelns ist groß, von ziemlich harmlos, welcher Tee hilft mir bei Halsschmerzen, zu pathologisch, dann, wenn sich Online-Sucht und Hypochondrie zur sogenannten Cyberchondrie vermischen. Für die Betroffenen ist das gar nicht schön. Da werden Kopfschmerzen schnell zu Gehirntumoren und der Husten zur tödlichen Grippe. Für andere hingegen ist das Thema Medizin im Netz schlicht ein gutes Geschäft. Gesundheitsartikel sind der Renner. Wer Klickzahlen will, der muss nur über Symptome, Krankheiten und Epidemien berichten. Genau das stellt Medizinjournalisten vor eine echte Herausforderung. Sie sollen über das schreiben, was die Leser, Hörer oder Zuschauer interessiert. Aber gleichzeitig verstößt es gegen sämtliche journalistische Basisregeln, Ängste zu schüren oder sie nur zu bedienen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Harro Albrecht ist Arzt und Wissenschaftsredakteur bei der Zeit. In seinem Vortrag erzählt er aus dem Alltag des Medizinjournalismus und reflektiert über die Widersprüche und Schwierigkeiten, die ihm täglich begegnen. Sein Vortrag hat den Titel »Von Journalisten als Gefühlsverstärkern«. Er hat ihn am 26. Januar 2018 am Einstein-Forum in Potsdam gehalten, im Rahmen der Tagung »Angst machen – Co-Produzenten eines Gefühls«.
Vorab eine höchst unerfreuliche Nachricht. Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, schlägt die echte Grippe in diesen Wochen auch in Deutschland wieder zu. Leider hat sich schon vor Wochen in Australien herausgestellt, dass die diesjährige Impfung nicht besonders gut gegen den aktuellen Erreger wirkt. Nur 5 von 10 Geimpften sind wirklich geschützt. Der aktuelle Impfstoff besteht aus 3 Komponenten. 2 Teile schützen gegen Influenza-A-Viren, der 3. schützt gegen ein Influenza-B-Virus namens Victoria. Nun verbreitet sich in diesem Jahr nicht nur Victoria, sondern wieder erwarten auch die Influenza-B-Variante Yamagata. Ein Vierfachimpfstoff, wie ihn die Weltgesundheitsorganisation schon vor 6 Jahren empfohlen hat, ist in Deutschland von der Ständigen Impfkommission aber für dieses Jahr nicht empfohlen worden. Schon am Anfang der Saison gab es in Deutschland 8 Todesopfer. Ach, und übrigens, vor genau 100 Jahren begann 1918 die spanische Grippe, die innerhalb von 2 Jahren bis zu 100 Millionen Todesopfer forderte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wahrscheinlich sind Sie jetzt hellwach und ich habe Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich versichere Ihnen, alles, was ich Ihnen gerade über die aktuelle Grippesaison erzählt habe, ist faktisch richtig. Wie vielen von Ihnen ist jetzt ein bisschen mulmig? Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Für diese kurze Grippenachricht verdiene ich wohl eine Rüge beim Presserat. Dort heißt es nämlich in Ziffer 14 des Pressekodex: Bei Berichten über medizinische Themen ist eine unangemessen sensationelle Darstellung zu vermeiden, die unbegründete Befürchtungen oder Hoffnungen beim Leser erwecken könnte. Forschungsergebnisse, die sich in einem frühen Stadium befinden, sollten nicht als abgeschlossen oder nahezu abgeschlossen dargestellt werden. Es ist richtig, meine Fakten stimmten, aber im Ganzen ist die Meldung trotzdem nicht wahr. Im Einzelnen. Ich sagte, 5 von 10 Geimpften sind nur geschützt. Dazu lässt sich sagen, dass normalerweise nur 4 von 6 bis 10 geschützt sind in einer normalen Saison. Das heißt also, wir befinden uns hier genau dazwischen. Das ist also von daher eine völlig normale Saison. Und ja, es stimmt, überraschenderweise ist das Yamagata-Virus aufgetaucht. Ein Schutzfaktor fehlt also im Impfstoff. Dafür wirken die anderen Bestandteile sehr gut. Drittens, Ja, gleich am Anfang der Saison sind 8 Menschen in Deutschland an Influenza gestorben. Aber auch das ist nichts Ungewöhnliches. Jedes Jahr sterben tausende Menschen an Influenza und Millionen stecken sich in Deutschland an. Bis jetzt verläuft die Influenza-Saison in Deutschland nach den Beobachtungen der Arbeitsgemeinschaft Influenza recht milde. Und viertens, ja, es stimmt, die Ständige Impfkommission hat für diese Saison auf einen Dreifachimpfstoff gesetzt. Das tat sie, weil die Daten über die Wirksamkeit des Vierfachimpfstoffes trotz WHO-Empfehlung noch nicht vorlagen. Inzwischen liegen die Daten vor. Für die nächste Saison ist ein Vierfachimpfstoff nun empfohlen. Sind besonders gefährdete Menschen jetzt partiell schutzlos? Nein. Wer immer wollte oder es aus medizinischem Grund unbedingt brauchte, konnte einen Vierfachimpfstoff bekommen. Meine kurze Geschichte hat also nur die Wahrheit, die halbe Wahrheit erzählt, nämlich nur den beängstigenden Teil. Dazu heißt es im Pressekodex Ziffer 1, die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind der oberste Gebote der Presse. Also mit der kurzen Meldung am Anfang habe ich gleich zweimal gegen den Pressekodex verstoßen. Aber mal ehrlich, hätten Sie mir zugehört, wenn ich über Influenza H3N2 und H1N1, Influenza B Yamagata und Influenza A Subtyp Victoria doziert hätte, dann hätten Sie womöglich doch gleich einen langatmigen Wikipedia-Eintrag lesen können. Wer will das schon? Ich habe Sie mit Emotionen geködert. Emotionen sind direkt, wir können uns nicht entziehen. Printjournalisten nutzen sie, um den Leser im wahrsten Sinne des Wortes zu fesseln, nämlich für eine Zeit an den Text. Ist das Mittel Emotionalisierung legitim, werden Sie zu Recht fragen? Sollte es nicht im seriösen Journalismus und insbesondere im Medizinjournalismus primär darum gehen, möglichst sachlich aufzuklären? Im Prinzip ja, aber da der Rezipient keine kalte Maschine ist, denke ich, dass etwas Emotion aufzuklären, genau, in dem Wort Emotion steckt das Wort Motio, Bewegung. Eine Emotion lässt uns vor einer Sache weglaufen oder uns zu ihr hinwenden. Der Leser informiert sich in seiner knappen Freizeit. Wenn wir ihn als Journalisten in dieser Zeit überhaupt erreichen wollen, brauchen wir Emotionen. Etwas, das ihn bewegt. Langeweile bindet keine Leser. Und ohne Leser keine Auflage und keine Aufklärung. Ja, Angst ist ein sehr ungutes Gefühl. Trotzdem suchen wir Momente, die Emotionen auslösen. Die Medienforschung spricht davon, dass Medien von den Rezipienten selektiv zur Regulierung von Stimmung, dem Mood-Management, genutzt werden. Medienkonsum bietet eine kontrollierte Situation, verschiedene Stimmungen zu durchleben. Es gibt eben nicht nur verstörende Angst, sondern auch Angstlust. Indem wir Journalisten den Rezipienten für einen Ritt auf der Emotionsachterbahnfahrt bieten, können wir ihre Aufmerksamkeit fesseln. Aber wie viel Bange machen ist erlaubt und zu welchem Zweck? Inwieweit haben Medien während der Ebola- oder der Vogelgrippe-Krise die Karte Emotionen aus ökonomischen Eigeninteressen gespielt? Wie lässt sich verhindern, dass Medizinjournalisten selbst, ohne es zu wollen, zum Angstverstärker werden? Nimmt die Emotionalisierung der Gesellschaft durch die Online- und die sozialen Medien zu? Wie reagiert das Publikum? Ist der aktuelle Vertrauensverlust in die traditionellen Medien und Skepsis vielleicht ein Ergebnis dessen, dass die Karte Emotionen wissentlich oder unwissentlich zu oft gespielt wurde? Ist die Skepsis gegenüber der Wissenschaft an sich und die Abkehr von biomedizinischen Ansätzen das Langzeitresultat einer emotionalen Überlastung durch Medien? Was stand am Anfang? Ein allgemeines Gefühl der Angst, das durch die Medien nur verstärkt wurde, oder die Panikmache durch die Medien, die erst den Keim für die verbreiteten Ängste legte? Welche Rückwirkungen hat die Emotionalisierung von Themen langfristig auf die Medien selbst? Und was kann ein einzelner Medizinredakteur wie ich in dieser Lage tun, um diesen verhängnisvollen Kreislauf zu durchbrechen? Ich möchte mit Ihnen zunächst das allgemeine Phänomen Angst kurz beleuchten und anschließend im Speziellen Gesundheitsängste im Kontext der Medizinberichterstattung. Daraus extrahieren wir dann eine Formel für die perfekte Printberichterstattung in einer Krise wie Ebola- oder Grippeepidemie. Kurz, wir lernen, die Welle zu reiten. Dann betrachten wir gemeinsam die Kollateralschäden dieser Optimierung. Wir werfen einen Blick darauf, wie sich die Situation durch das Internet verschärft hat. Schließlich kommen wir zu Klimax. in der alles Erörterte zusammenläuft, nämlich die Situation am Planet Speersort, Sitz der Zeit, dort wo ich arbeite, während der Grippe- und Ebola-Krise. Dann möchte ich mit Ihnen eine Art Schadensbericht über die bisherige Berichterstattung erstellen. Und schließlich komme ich hoffentlich zur Conclusio. Wie könnte eine angemessene Medizinberichterstattung im 21. Jahrhundert aussehen? Kommen wir zur Angst. Wir haben das schon häufiger erörtert gehört heute. Häufig wird Angst und Furcht synonym benutzt. Ich habe inzwischen gelernt, dass Furcht eine Basisemotion ist und Angst eine Kombination von Furcht mit anderen Grundgefühlen, wie zum Beispiel Neugierde, Überraschung, Kummer, Wut und Scham. Das Grundgefühl Angst ist nichts Schlechtes. Es ist ein natürliches Warnsignal im Sinne des Selbsterhaltungstriebes gegenüber einer tatsächlichen oder erwarteten Bedrohung. Alle Sinne sind geschärft. Instinktiv werden die Überlebensfunktionen des Körpers aktiviert. Bewege ich mich auf freiem Feld und es ziehen dunkle Gewitterwolken auf, bin ich zu Recht beunruhigt und suche am besten Schutz. Um im Bild meiner Meldung vom Anfang zu bleiben, wenn zurzeit wirklich eine Grippepandemie wie 1918 heraufziehen sollte, dann wäre es doch als Journalist absolut notwendig, die Leser eindringlich zu warnen. Ja, bis zu einem gewissen Grad auch, indem ich ihre Ängste aktiviere, damit sie meinen Beitrag Beachtung schenken und sich schützen. Gesundheitsängste sind komplizierter. Wie eben gesagt, Angst ist eine Kombination von Furcht mit anderen Grundgefühlen, wie zum Beispiel Neugierde, Überraschung, Kummer, Wut und Scham. In vielen Medizinbeiträgen geht es nicht um eine unmittelbare Bedrohung. Es geht um Cholesterin, Krebsfrüherkennung, wie wir schon gehört haben, Übergewicht oder schmerzende Knie. Für den Druck auf den emotionalen Alarmknopf besteht bei solchen Themen eigentlich keine Notwendigkeit. Und trotzdem spielen viele Gesundheitsartikel auf der Gefühlsklaviatur zwischen Bangen und Hoffen. Sie docken bei den Fragen an, die sich die Menschen in ihren nachdenklichen, sorgenvollen Stunden stellen. Gibt es jetzt vielleicht endlich ein Heilmittel gegen Alzheimer, an der schon mein Vater erkrankt ist? Sollte ich zur Krebsfrüherkennung gehen? Gehe ich zu früh? Werde ich vielleicht übertherapiert? Gehe ich zu spät? Na dann, gute Nacht. Sollte ich mein Kniegelenk wirklich spiegeln lassen, wie es mir mein Orthopäde geraten hat? Das heißt ja, das bringt nichts. Wie gesagt, alles keine Notfälle. Jede dieser Fragen könnten Journalisten also gelassen mit allem Pro und Contra erörtern. Aber eine Prise Emotion würzt einen Beitrag, macht ihn hoffentlich unwiderstehlich. Diese Annahme hat einen guten Grund. Wie wir bei der Definition der Angst schon gesehen haben, ist Angst nicht trennscharf. Im Moment der echten Gefahr kann es schließlich um Sekunden gehen. Für langwierige rationale Erwägungen ist keine Zeit. Wir folgen der Angst und der Umgehung der Ratio sozusagen aus dem Bauch heraus. Erst hinterher wissen wir, ob sie gerechtfertigt war. Wenn aber Angst Unlust besetzt ist, warum lassen wir uns als Leser dann immer wieder freiwillig auf mögliche angsterzeugende Artikel ein? Sie kennen die Antwort schon. Angst produziert natürlich nicht nur Unlust, das ist eine tägliche Erfahrung. Abhängig vom Grad der individuellen Risikoerfahrung und der persönlichen Kompetenzeinschätzung kann Angst als in hohem Maße lustvolle Erfahrung gesucht und erlebt werden in Form des Thrills. Ganz im Sinne des Mood-Managements suchen wir den angstbesetzten Kitzel in der Achterbahn, im Horrorfilm von Stephen King, im Tandemsprung oder an der Kletterwand. Oder indem man sich verpflichtet, hier einen Vortrag zu halten. Alle diese selbstgewählten Aktivitäten trainieren uns spielerisch im Umgang mit beängstigenden Gefühlen. Wenn wir sie durchstanden haben, sind wir erleichtert und befriedigt. Angst ist also ein fokussierendes Unlust-Lustgefühl, Gesundheit eine sehr persönliche Angelegenheit. Gleich zwei Faktoren, die in Gesundheitsartikeln benutzt und genutzt werden und die offensichtlich sehr erfolgreich genutzt werden. Kein Wunder, sind doch medizinische Titel bei den Magazinen lange Zeit eine Erfolgsgarantie gewesen. Ich werde später noch dazu kommen, ob das noch immer so ist. Sie merken schon, ich habe nichts gegen journalistische Köder, weil ich ohne innere Beteiligung weniger oder gar keine Leser habe und meine Botschaft oder auch nur die Informationen nicht vermittelt bekomme. Journalistisch richtig eingesetzt, kann Emotionalität wachmachen, den Geist des Lesers für die richtige Botschaft öffnen. Tatsächlich erschien in der neuesten Ausgabe der Zeit von gestern, ein Artikel von mir über die aktuelle Grippesaison. Sie können sich also vergewissern darüber, wie ich es gemeistert habe und ob ich also da zu sehr emotionalisiert habe oder nicht. Natürlich habe ich darin auf die Gefährlichkeit des Influenza-Virus für bestimmte Personengruppen hingewiesen. Das mag manche Menschen verängstigt haben. Darin war es mir aber wichtig, dass gerade gefährdete Menschen bestimmte Hygieneregeln beachten, um sich zu schützen. Immerhin stecken sich tatsächlich jedes Jahr mehrere Millionen Menschen in Deutschland mit dem Erreger an. Und eine besondere Berichterstattung hatte in den vergangenen Jahren tatsächlich auch Einfluss auf das Hygieneverhalten der Bürger. Also es kann positive Auswirkungen haben. Aber mir ist natürlich bewusst, dass der Missbrauch dieses Gefühlsverstärkers nahe liegt. Dann entsteht in Analogie zum Glutamat, zum zu viel Glutamat, das China-Syndrom des Journalismus. Im Englischen hat diese publizistische Verkaufsstrategie sogar einen Namen, Scaremongering, auf Deutsch vielleicht Bange machen. Und nicht nur Medien nutzen sie. Wir kennen jetzt also die Zutaten für einen ergreifenden Artikel. Nehmen wir an, Sie hier alle werfen Ihre Bedenken über Bord und wollen als Journalist möglichst hohe Einschaltquoten erreichen. Wenn ich gleich zu Beginn einer Grippesaison alle Risiken, Unwägbarkeiten und mögliche Szenarien in einem Artikel durchdekliniere, habe ich das Potenzial für die Berichterstattung im Keim erstickt. Wie mache ich es also besser? Sie müssen versuchen, Ihr Produkt und die Erwartung einer möglichst großen Anzahl von Lesern möglichst gut zu synchronisieren. Immer dann, wenn gefühlte Medienbotschaft und Rezipientensorge sich gegenseitig befruchtend umspielen, wird die Bindung zwischen den beiden Gruppen stärker und die Auflage steigt, kurzfristig. Im harten medialen Wettbewerb verkaufen sich große Schlagzeilen nun einmal besser als nüchterne Beschreibungen. Daher werden Einzelfälle flugs generalisiert, vorläufige Erkenntnisse zur sicheren Gefahr hochgejatzt, denn nichts lässt sich medial besser bewirtschaften als ein kollektives Panikgefühl. Sie halten sich also an die drei Regeln. Erstens, Gesundheit interessiert die Leute immer, also man muss schon mal einen Gesundheitsartikel schreiben. Zweitens, Deutsche fürchten sich laut Umfragen besonders vor großen Seuchen. Und drittens, die Bürger sind notorisch misstrauisch gegenüber den Behörden und ganz besonders der Pharmaindustrie. Der Rest ist wie Wellenreiten, wo man versucht, den perfekten Punkt zu treffen. Der Plot läuft nun also so. Ein neues Virus naht aus dem Osten. In diesem Jahr ist es nicht nur ein klein wenig anders als im Vorjahr, sondern grundsätzlich neu. Also möglicherweise super gefährlich. Es ist bekannt, dass das Unbekannte die Angst noch etwas steigert, also mehr Emotion, also mehr Bindung. Am Anfang herrscht die Sorge vor Ansteckung. Wir warnen also, schreiben, dass alles ganz schrecklich enden könnte, so wie die spanische Grippe 1918 mit Abermillionen Toten. Diese Botschaft verbreitet sich, denn Angst ist ansteckend. Das ist für die Auflage günstig. Jeder will wissen, wie diese Gefahr, dieser Krimi weitergeht. Früher sagte man, dass die Menschen sich um das Fernsehen kollektiv wie ums Lagerfeuer versammelt haben. Heute versammeln sie sich um die Angst. Die Hörspieladaptation Der Krieg der Welten von Orson Welles 1938 über eine außerirdische Invasion soll eine Massenpanik ausgelöst haben, was so nicht ganz stimmen soll. Das Angstprogramm läuft ein paar Wochen. Die Leser haben sich an das Trommelfeuer aus mehr oder weniger alarmistischen Meldungen gewöhnt und verlieren jetzt das Interesse. Es ist Zeit zum Handeln. In der Zwischenzeit haben Politiker das Problem erkannt. Die Industrie produziert Gegenmittel. Nicht besonders wirksam zwar, aber besser als nichts. Es kann ja doch noch schlimmer kommen. Die Medien haben die Taktung vorgenommen. Das Mittel wird auch ausgelöst durch die Berichterstattung in großen Mengen beschafft. Verteilungsfragen kommen auf und werden diskutiert. Sozusagen mittelhoch für die Berichterstattung. Der GAU bleibt aus. Jetzt ist es Zeit, die Welle anders anzusteuern. Das Narrativ ändert sich. Plötzlich erscheint es so, als habe nie eine Gefahr bestanden und die Industrie habe nur versucht, ihre halbgaren Medikamente unter intransparenten Umständen in den Markt zu drücken, um so Kapital aus der Katastrophenangst der Bürger zu schlagen. Genau diesen Ablauf habe ich in verschiedenen Medien zu Zeiten der Vogelgrippe beobachtet. Wobei die Nichtwissenschaftsseiten der Zeitungen deutlich skandalisierender waren. High five, wir sind jetzt die perfekte Medienwelle abgeritten. Auflage wunderbar. Ich möchte mit dieser pointierten Darstellung ausdrücklich nicht unterstellen, dass alle Journalisten perfide und wider besseren Wissens die Ängste der Bevölkerung mobilisieren und instrumentalisieren. Manche wussten es nicht besser, andere haben ein bestimmtes Weltbild verinnerlicht, von dem sie sich nicht lösen können oder wollen. Viele sind nicht Wissenschaftsjournalisten und folgen einfach jedem vermeintlichen Experten, der sich selbst in dieser Situation wichtig macht und eine Bühne sucht. Hinzu kommt, dass auch andere Interessengruppen für ihre Agenda das Emotionsregister ziehen und dann sind wiederum Journalisten gefährdet, ihnen auf den Leim zu gehen. Das sind eben der Reihe nach Wissenschaftler, die sich selbst zunehmend und an möglicherweise publikumsgängigen Themen orientieren, um dritten Mittel buhlen, zweitens Fachjournale, die ihre Prominenz behalten wollen, indem sie auch besonders publikumsgängige Themen publizieren, Pressesprecher der Universitäten, die ihre Uni gut anpreisen und verkaufen wollen, Pressesprecher der medizinischen Fachverbände, die ihren Job rechtfertigen müssen und natürlich mein Verlag, der Auflage machen möchte. Und alle besitzen eine Prise Gefühlsverstärker. Irgendwo dazwischen sitzt ein Journalist, der je nach Ehrgeiz, Vorbildung, aktueller Situation oder Arbeitgebervorgaben mehr oder weniger von dem Geschmacksverstärker Angst Gebrauch macht. Oder aber auch in einer besseren Situation als Moderator wirkt. Die Journalisten sehen nicht die Angst, aber sie nutzen den fruchtbaren Boden. Die deutsche Bevölkerung ist ein wenig mehr als in anderen Staaten angstbereit. Wenn Journalisten diese unspezifische Stimmung in ein Gesundheitsthema kanalisieren, wirken sie wie ein Gefühlsverstärker. Apropos an dieser Stelle mal, das ist sozusagen immer nur alles, sind ja Worte, Kommunikation. Aber richtig faktisch wurden sie zum Co-Produzenten einer Angst auf Rügen. Als dort die ersten toten Schwäne zu sehen waren, ist die gesamte Presselandschaft nach Rügen gezogen. Ich war auch dabei. Allerdings hatte ich ein bisschen mehr Vorbildung als manche Kollegen und habe mich ferngehalten von den möglicherweise infektiösen Vögeln und auch ihren Exkrementen. Manche von den Kollegen sind mittendurch gestapft und haben nicht nur die Bilder verbreitet, die vielleicht Angst verbreiten, sondern auch den Hühnerkot und damit sicherlich auch zur Verbreitung beigetragen. Also man kann sozusagen den Angstauslöser selbst haben sie auch noch verbreitet, was ich damals schon ziemlich befremdlich fand. Die Sorge der Bevölkerung über Infektionen, Krebs und Ähnliches treibt die Medien dazu, die Erzählung mit immer neuen Drehs weiterzuspinnen. Welche Auswirkungen hat das? Für mich ist es nicht einfach, diese Frage zu beantworten. Womöglich erleben wir heute die bedenklichen Folgen einer regelmäßig und intensiven medizinischen Berichterstattung seit Jahrzehnten. Wobei ich zu bedenken gebe, dass medizinische Berichterstattung und damit die Qualitätsmaßstäbe sehr weit gefasst sind. Manchmal gerät in Vergessenheit, dass ein Großteil der medizinischen Informationen über die Yellow Press verbreitet wird. Dazu kommen Fernsehsendungen sehr unterschiedlicher Güte und natürlich das Internet als allumfassender Cyberdoktor, wo die Regeln des Presserats offensichtlich völlig außer Kraft gesetzt sind. Ich bin kein Medienwissenschaftler, ich mache hier also nur einen educated guess. Aber es gibt ein paar Trends, die ich schon in Verbindung mit dem Medienkonsum bringe, wobei, wie gesagt, immer die Frage bleibt, was ist die Henne und was ist das Ei? Die übersteigerte Krankheitsangst steigt. Health Anxiety, the Silent Disabling Epidemic, stand über einem Editorial des British Medical Journal 2016. 2006 habe man diese exzessive Sorge um die eigene Gesundheit in einer britischen Region noch mit 12% aller Patienten registriert, hieß es darin. 4 Jahre später seien es schon 20% gewesen. Eine deutsche Erhebung übrigens aus dem Jahr 2006 ergab eine Prävalenz von 6% in Bezug auf Krankheitsangst. Dabei muss man wissen, dass die britischen Tabloids mit ihrer skandalisierenden Berichterstattung vieles, was wir gewohnt sind, weit übertreffen. Wobei der Titel The Silent Disabling Epidemic natürlich selbst schon wieder ein Scaremongering ist. Also auch Fachzeitschriften machen davon Gebrauch. Übrigens, 2007 war die Markteinführung des iPhones. Gesundheitsinfos, Freihaus und überall. Zweitens, wie Ihnen sicher bekannt ist, sind überall in Deutschland die Notaufnahmen überlaufen. Nach der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen sind in dem Bundesland 2016 rund 1 Million Menschen in die Notaufnahmen geströmt. Rund 1/3 aller Patienten, die in den Notfallambulanzen landen, gehören da nicht hin, sagte Lothar Kratz von der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen. Bundesweit seien 2016 etwa 1 Milliarde Euro Schaden durch Patienten entstanden, die nicht in ein Krankenhaus gehörten. Drittens, früher konfrontierten Patienten ihre Ärzte mit Zeitungen oder Magazinartikeln. Dass heute Patienten mit ausgedruckten Webseiten in die Praxis kommen, ist inzwischen schon Normalität. Wer krank ist, befragt Dr. Internet. Ängstliche Naturen sind offensichtlich mit den vielen echten oder vermeintlichen News und Informationen überfordert. Schon 2013 wurde ein neues Krankheitsbild diskutiert, Cyberchondria. Die Folgen: obsessives Googlen, häufige Arztbesuche, unnötige medizinische Tests und viel Stress. Das ist sozusagen, wenn man jetzt die völlig entfesselte Gesundheitsberichterstattung der sozialen Medien oder überhaupt des Internets mit berücksichtigt. Dazu übrigens eine kurze Anekdote. Ich habe vor kurzem eine Geschichte recherchiert, da ging es um Gerinnungshemmer. Und ein Teil von Embolien wird dadurch verursacht, dass Menschen eine Gerinnungsstörung haben, die erblich bedingt ist. Das sogenannte Faktor 5 Leiden. 5% der europäischen Bevölkerung ist davon ungefähr betroffen. Ich fand das notwendig, das zu erwähnen in dem Artikel. Der Forscher, den ich befragt habe, hat mich beschworen, das nicht zu tun. Hat gesagt, wenn Sie das schreiben, ist bei mir die Bude voll und alle wollen sich testen lassen. Also inzwischen geht die Furcht sogar ein, dass Leute sich davon kirre machen lassen bei Ärzten. Nicht alle sind allerdings gleichermaßen empfänglich für Gesundheitsartikel. Ich würde wahrscheinlich nie einen lesen, wenn es nicht beruflich müsste. Für ängstliche Naturen sind Medizininfos indes ein wenig wie Pralinen. Wenn man einmal damit anfängt, kann man schwer davon lassen und hinterher ist einem schlecht. Die Lage verschärft sich noch. Mit dem Internet, ich habe es schon erwähnt, kam Social Media. Gleichzeitig wurden gesetzlich die Patientenrechte gestärkt. Die Menschen fordern mehr Transparenz. Ärzte müssen sich immer häufiger rechtfertigen. Diese Emanzipation der Bürger begrüße ich. Ich denke, an der Entwicklung ist viel Positives. Wir werden Zeugen eines schmerzhaften Emanzipationsprozesses. Die Patienten treten aus der Unmündigkeit heraus und lernen, sich gegen das Herrschaftswissen der Medizin aufzulehnen. Neue Kommunikationsformen entstehen. Die Patienten lernen aber auch, dass die neue, schöne Medizinwelt eben vielleicht nicht so viel kann, wie ihnen die Ärzte, aber auch die Medien versprochen haben. Es gibt mehr Auseinandersetzungen. Aber gerade in der Anfangszeit der Nachrichten im Internet änderte sich für uns Dinosaurier im Mediengeschäft alles. Mit dem Internet gerieten die Printmedien, wie Sie alle wissen, unter erheblichen ökonomischen Druck. Durch schwindende Auflagen und den Verfall der Anzeigenpreise, weil diese ins Internet zu Google und Co. abwanderten. Die neuen Online-Medien brachten lange Zeit zwar gar kein oder wenig Geld ein, sie standen unter scharfer Beobachtung, mussten Klickzahlen um jeden Preis generieren. Das hat gerade in den Zeiten der Vogel- und Schweinegrippe für einen nicht enden wollenden Strom an nicht immer ausgegorenen, sensationsheischenden Überschriften geführt. Obwohl häufig tatsächlich die Artikel selbst dann wieder differenziert waren. Aber manche Leser kommen eben über die Überschriften gar nicht hinaus. Und das ist dann das eigentliche Problem. Auch nicht berufene Experten, ich habe es schon erwähnt, bekamen die Gelegenheit, sich im Stundentakt zu äußern. Bild und Co. setzten wie gehabt stark auf Personal Stories. Es gab erste Anzeichen dafür, dass die Online-Taktung und die Boulevardisierung auch in die Tages- und Wochenzeitungskultur einbrach. Die Wissenschaftsseiten der Printmedien hielten zwar den Ball flach, hatten aber zunehmend Mühe, den Druck des Trommelfeuers der Online-Meldungen zu widerstehen. Viele Chefredakteure der etablierten Printmedien reagierten nervös. Auch Wochenzeitungen berichteten mit einer hohen Publikationsfrequenz in Situationen, in der es häufig noch nichts Neues zu berichten gab und Inhalten angebracht wäre. Waren Qualitätsmedien lange noch als zuverlässige Quellen von Informationen geschätzt, gerieten sie jetzt in einen Strom von Verdächtigungen. Mainstream-Media war plötzlich das Stichwort, abhängig von Werbemilliarden. Und sie fielen vor der Industrie auf die Knie. Eine Leserin hat mich mal todesfokussierte Autorenschlampe bezeichnet. Ich habe es mir ausgedruckt und an die Tür gehängt. Zunehmend wurde die Kehrseite des Überangebots von Informationen, von Gesundheitsinformationen spürbar. Zwar gibt es im Internet auch Millionen zuverlässige Fakten, wie zum Beispiel in der weltgrößten Medizindatenbank PubMed, aber dieses Material ist für Laien schwer verdaulich. Wer es verständlicher will, findet sich in einem Informationsdschungel wieder, der sich oft nicht im geringsten um den Pressekodex schert. Es geht um Aufmerksamkeit, Klickzahlen. Wer sich in diesem Gestrüpp von seinen Vorurteilen, Ängsten und Vorlieben leiten lässt, befindet sich bald in einer Angstspirale, die sich schneller dreht als in Zeiten der Printmedien zuvor. Wenn wir schon von Printmedien als einem Gefühlsverstärker gesprochen haben, sind Medizin-News im Internet in diesem Sinne wie Crack. Wohlgemerkt, ich traue vielen Menschen noch immer zu, dass sie einen Riecher für halbgare Weisheiten haben, besonders wenn es um ihre eigenen existenziellen Gesundheitsprobleme geht. Bei manchen Menschen, ich habe es schon erwähnt, führt dieses Überangebot aber zu Krankheiten wie der Cyberchondrie. Bei rebellischeren Charakteren befeuert es Verschwörungstheorien und esoterische Ansichten. Wie aufgeladen, und jetzt kommen wir zu Klimax, der versprochenen Blick in den Planet Speersort, wie aufgeladen die Situation sein kann, erlebte ich in den vergangenen 10 Jahren mehrfach in der eigenen Redaktion. Immer wegen einer viralen Bedrohung, die Vogel- und Schweinegrippe und Ebola. Wir Journalisten sind ja für gewöhnlich unsterblich, wohl informiert, kennen die Tricks aller Kollegen und lassen uns so leicht nicht von unseren Emotionen hinreißen und ins Boxhorn jagen. Dass dem ganz und gar nicht so ist, ahnte ich, als ich sogar in der Schlange zur Kantine von Kollegen immer wieder auf die Grippeviren angesprochen wurde. Soll ich mich impfen lassen? Betrifft es mir ältere oder mir jüngere Leute? Ist die ganze Sorge nicht übertrieben? So müssen sich die Kollegen aus dem Wirtschaftsressort während der ganzen Euro-Krise gefühlt haben. Der Druck stieg. Und dann erinnere ich mich an eine große Konferenz, in der es aus der einen Ecke des Tisches hieß, alles Panikmache, und aus der anderen, alles Verharmlosung. Harro, was sagen Sie dazu? Hamburger Harro, Sie dazu. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war mir sehr mulmig. Das Virus kam näher, aber ich konnte ja nicht wegducken. Also habe ich einen Leitartikel geschrieben und da stellte ich mich noch vor eine weitere Herausforderung. Ich bin Arzt, zusätzlich noch in Fragen der Global Health ausgebildet und damit ein Teil der öffentlichen Gesundheitspflege. Ich zahle meine Rentenbeiträge an das ärztliche Versorgungswerk. In dieser Funktion weiß ich zunächst erstmal gerne umfassend und aus verlässlichen Quellen Bescheid, bevor ich Empfehlungen gebe. Notfalls dauert es eben etwas länger. Als Medizinredakteur habe ich eine Deadline. Was würde ich als Medizinredakteur tun? Mich hinreißen lassen und mich als Gefühlsverstärker für eine der beiden Extreme, Verharmlosung oder Panikmache, instrumentalisieren lassen? Oder erst das eine und dann das andere, um die perfekte Welle zu reiten? Zumindest ökonomisch wäre Letzteres wahrscheinlich nützlich. Als Reflex ist es einfach einer Seite nachzugeben, ist es noch eine verzeihliche menschliche Reaktion auf eine Bedrohung. Als ökonomisches Kalkül ist es moralisch verderblich. Es birgt die Gefahr, unbegründete Befürchtungen zu schüren. In der Zeit befinde ich mich in dieser Hinsicht in einer privilegierten Position. Ich darf eine abwägende Position einnehmen. Und das tat ich auch. Ich meine zumindest, ich hätte damals einen Leitartikel geschrieben, in dem ich einigermaßen ausgewogen, ohne Panikmache und ohne Verharmlosung einen Mittelweg gefunden hätte. Aber das steht mir vielleicht nicht an, das zu beurteilen. Man kann als Journalist den aufklärerischen Weg gehen oder den populistischen. Meistens wird es irgendwo dazwischen sein. Vor einer Weile dachte ich, dass durch die Online-Medien die Hysterisierung aller Medien unumkehrbar sei. Aber es gibt eben noch andere Gesetzmäßigkeiten im Journalismus. Wer nur lange genug auf den Alarmknopf drückt, erntet Desinteresse. Gerade die unmittelbaren Emotionen sind eine erschöpfbare Ressource. Aus Sicht des Publikums wird jeden Tag eine andere Sau durchs Dorf gejagt, sagte mir einmal die Hamburger Kommunikationswissenschaftlerin Irene Neverla. Mal ist zu viel an dem Stoff da, dann ist es zu wenig, dann ist es der falsche, dann ist es auch doch der richtige. Alle diese Aspekte mögen zwar für die Gesundheitsbehörden oder die Politik von Bedeutung sein, die meisten Bürger aber seien davon überfordert. Die Folge? Ich zitiere wieder Frau Neverla: Auf diese Weise kommt eine Erregungsspirale in Gang, mit der wir nicht gelernt haben, umzugehen. Die große Linie ginge verloren. Besonders dann, wenn erzählte und erfahrene Wirklichkeit auf Dauer immer weiter auseinanderklaffen, denken die Leute einfach irgendwann, ich blick nicht mehr durch und tun dann gar nichts mehr. In gewisser Weise halte ich das für eine sehr gesunde Reaktion. Zu meiner Verblüffung musste ich also bald feststellen, dass die Erschöpfung in der Medizinberichterstattung sich nicht nur auf Alarmmeldungen und auf Virenattacken beschränkt, die Lust an der Medizin allgemein verschwand. Bald drehten sich die Titel nur noch um Ernährung, allerdings auch in Kombination häufig mit Gesundheit. Stichwort Glutenunverträglichkeit und Functional Food. Der Blick wanderte von bedrohlichen Krankheiten und Seuchen zur Nabelschau und Lifestyle-Fragen. Und danach waren es Titel über Psychologie und Gesellschaft. Narzissmus, schlechte Chefs und Einsamkeit. Für die Medizinberichterstattung blieben medizinische Ratgebertitel über. Fitness, Muskeln, Diäten. Immerhin kann ich Ihnen berichten, dass die Zeit-Doktor-Seiten, die ich bei uns in der Zeit betreue, sich größter Beliebtheit bei den Lesern erfreuen. Aber die sind auch wahrlich deeskalierend. Menschen, die sich aufregen wollen, die ihre Vorteile und Skepsis nähern wollen, wenden sich lieber dem Internet zu. Dort findet man reichlich Stoff. Insgesamt gewinne ich den Eindruck, dass in den klassischen Medien die leiseren Töne inzwischen mehr geschätzt werden. Die New York Times feiert mit ihrer geradezu unterkühlt sachlichen Berichterstattung über Donald Trump enorme Auflagezuwächse. Inzwischen habe ich den Eindruck, kann es auch in Deutschland wieder ein hervorstechendes Verkaufsargument sein, zurückgelehnt, faktenorientiert und transparent zu berichten. Ich denke, wir in der Zeit sind tatsächlich davon Gewinner. Anders als viele andere Konkurrenten in dem Feld haben wir eine stabile Auflage und müssen natürlich trotzdem uns überlegen, wie wir unser Produkt in die Zukunft retten. Aber insgesamt leben wir auf einer Oase. Die Menschen sind jetzt einfach mit vielen anderen Sorgen beschäftigt und können an der Gesundheitsfront nicht auch noch Schreckensnachrichten ertragen. Die Angststelle im Gehirn ist sozusagen besetzt. Legt man die regelmäßigen Erhebungen der R- und V-Versicherung, wir haben häufig schon mehrfach darüber gehört, zugrunde plagt die Deutschen nicht so sehr die Angst vor dem Krankwerden, sondern vor Schuldenkrise und neuerdings vor Anschlägen und Extremismus. Wobei Krebs, deswegen haben wir das Thema auch ganz vorne, ist, also von den verbliebenen Befürchtungen steht Krebs ganz vorne, Alzheimer, Unfall mit Verletzung, Schlaganfall, Herzinfarkt. Die Frage ist und war ja, ob die Journalisten Auslöser oder Verstärker eines bestehenden Gefühls sind. Ja, ich denke, wir sind oder waren gelegentlich die Gefühlsverstärker. Aber das Gefühl war schon da. Es ist ein Symptom einer ganz anderen Entwicklung. Ich selbst habe ein Buch über Schmerzen geschrieben. Meiner Ansicht nach lassen sich die verbreiteten zunehmenden chronischen Schmerzen als unspezifisches Überforderungs- und Angstsymptom deuten. Schmerz, genauer der Ausdruck von Schmerz, ist ein Kommunikationsinstrument. Es signalisiert dem anderen, lauf weg oder hilf mir. Es ist die erste nonverbale Kommunikation des Babys. Wenn das Elternteil das schreiende Kind auf den Arm nimmt, ist alles wieder gut. Dann bringen körpereigene Schmerzsteller, Endorphine, Entspannung und Wohlgefühl. Auf diese Weise stärkt Schmerz im Idealfall die sozialen Bindungen. Was aber, wenn die soziale Kohäsion aufgrund gesellschaftlicher Entwicklung zerbricht? Opioide docken an die Endorphinrezeptoren an und bringen Wohlgefühl. Ein sozialer Kontakt, um den Schmerz, das Leiden zu überwinden, ist nicht mehr notwendig. Opioide machen uns unsozial. Wer ein Opioid hat, braucht keine Freunde mehr. In den USA gibt es inzwischen jedes Jahr mehr als 30.000 Todesopfer durch verschriebene Opioide. Solche Entwicklungen zeigen für mich, es liegt Angst in der Luft. Ich halte die Gier nach medizinischen Informationen, den nicht nachlassenden Boom inzwischen von Ratgebern, für eine Art pathologisches Symptom. Viele Menschen interessieren sich vor allem dann für Medizinartikel, wenn sie selbst oder die Angehörigen betroffen sind. Verständlich, aber es gibt auch solche, die sich unentwegt damit beschäftigen. Sie ahnen, dass ich am Ende zu einer Schlussfolgerung komme, die mich den Job kosten könnte. Lest weniger Medizinartikel, denn die können Nebenwirkungen haben. Es gibt in der Medizin ein sehr wichtiges und mächtiges Prinzip, den Placebo-Effekt. Eine wirkstofflose Pille bewirkt beim Patienten etwas. Er fühlt sich besser, manchmal manifestiert sich diese Wirkung sogar körperlich. Jede besänftigende Geste, jeder erfolgreiche Arzt-Patienten-Kontakt und jede überzeugende medizinische Erklärung kann den Placebo-Effekt einer Behandlung fördern. Aber es gibt auch den bösen Bruder, den Nocebo-Effekt. Schon Erwartung eines übelkeitserzeugenden Medikaments erbrechen Patienten. Und das, obwohl der Wirkstoff nicht in der Pille vorhanden war. Ich denke, dass zu viel Medizininfos bei manchen einen Nocebo-Effekt auslösen kann. So wie ich insgesamt schon seit langem der Meinung bin, dass weniger Medizin heilsam wäre, glaube ich, wie gesagt, dass weniger Medizinartikelkonsum gesünder wäre. Oder allenfalls gezielter Medizinartikelkonsum. Das heißt nicht, dass der richtige Artikel zum richtigen Zeitpunkt Gold wert sein könnte. Wie bei jedem Wirkstoff, wie auch beim Glutamat übrigens, macht es die Dosis und die Qualität des Stoffs. Er sollte genügend Emotionen erzeugen, dass ich gefesselt bin und aber gleichzeitig nicht zugunsten der Unterhaltsamkeit an Differenzierung einbüße. Es ist immer wichtig, die Gefahr einzuordnen. Zu einer guten Risikokommunikation gehört es zum Beispiel, die Zahl der Kranken oder Toten in Beziehung zu anderen Risiken des täglichen Lebens und anderen ähnlichen Krankheiten zu setzen. Auch sollten immer in absoluten Zahlen berichtet werden, nicht in relativen Risiken wie einer doppelt so hohen Gefahr. Dem Leser sollten zudem vermittelt werden, welche Möglichkeiten es gibt, sich zu schützen. Diese Wege können helfen, eben kein Ohnmachtsgefühl entstehen zu lassen. Angst oder besser Sorge mag der Haken sein, mit dem der Journalist den Leser einfängt. Aber dann kommt es darauf an, ob es dabei bleibt oder ob durch das aufklärerische Moment eine Art Katharsis stattfinden kann. Mehr Klarheit, mehr Durchblick lindert die Angst. Eine gesunde Gesellschaft wäre für mich eine, die nicht nach Medizinartikeln giert. Als Arzt im Herzen wäre das ein Gewinn für mich. Als Journalist wäre das natürlich ein Problem.
Das war der Mediziner und Wissenschaftsredakteur Harro Albrecht über Medien, Medizin und Angst. Er hat seinen Vortrag am 26. Januar 2018 am Einstein-Forum in Potsdam gehalten, im Rahmen der Tagung Angst machen, Co-Produzenten eines Gefühls.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.